das Jazzgespräch.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben heute eine Premiere. Grüß Gott, alle miteinander.
Ja, hallo, hallo zum Jazzgespräch.
Erstmals gemeinsam in einem Raum und nicht vor dem Bildschirm.
So schaust du also aus, Steffen.
Ja, so schaust du aus, um Gottes Willen.
Unglaublich.
Wahnsinn. Ja. Aber im Ernst, wir haben uns heute zusammengefunden im Burgenland. Wir haben da 3 Flaschen deutschen Riesling vor uns stehen. Schon relativ leer, aber ein bisschen was ist noch da. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute dieses Jazzgespräch im Beisein unserer beiden, oder wie soll ich das sagen?
Ja, sag's besser gar nicht, da wird nichts Gescheites
draus. Da kommt nichts Gescheites raus, ich habe schon so viel getrunken. Ja, Dieter, welches Thema haben wir denn heute?
Ja, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, wieder mal. Diejenigen, die schon öfter reingehört haben, würden jetzt wahrscheinlich auf Miles Davis tippen und damit tippen sie richtig. Wir haben uns den Miles Davis vorgenommen.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, zum 123. Mal jetzt bei den knapp 85 Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich habe immer schon festgestellt, dass es dir gelingt, bei jeder Sendung den Miles Davis zumindest einmal zu erwähnen. Heute ist es zwangsläufig so, dass wir über den Miles Davis erwähnen, wenn wir über ihn reden.
Ja, und zwar haben wir uns eine ganz, ganz interessante Geschichte vorgenommen, und zwar die Bootleg-Serie, die inzwischen bereits 7 Exemplare herausgebracht hat. Und ich bin eigentlich lange Zeit eher ablehnend gewesen, weil ich mir dachte, okay, da wird einfach jetzt Restelverwertung gemacht, aber ich bin in Summe gesehen zu einem anderen Schluss gekommen. Stefan, wie geht's dir damit?
Nein, zuerst mal die Frage, warum hast du eigentlich Bootleg-Series? Das sind ja keine Aufnahmen, die irgendwer irgendwo rausgeschmuggelt hat und dann über obskure Wege veröffentlicht hat, sondern ich weiß nicht, wer hat es veröffentlicht jetzt?
Naja, schon Columbia, oder? Das ist eine Columbia-Geschichte, aber das mit den Bootlegs ist schon durchaus teils richtig. Also einige von diesen Aufnahmen sind sehr wohl auch von anderen Leuten mitgeschnitten worden und dann als Bootlegs rausgekommen, aber Columbia hat eben ganz offensichtlich auch mitgeschnitten und hat diese Sachen in den Archiven aufbewahrt und bringt sie jetzt peu à peu heraus.
So ist es, ja. Also 7 Volumes gibt es mittlerweile. Die 8. ist kurz vor dem Erscheinungstermin, am 8. November kommt die raus, wenn wir vielleicht noch kurz ansprechen. Wenn man jetzt alle Bootleg Series kaufen würde, was ich Gott sei Dank nicht muss, weil ich kein eingefleischter Miles Davis Fan bin, braucht man ganz schön viel Platz dafür, wenn man es auf Vinyl kauft. Ne?
Tatsächlich, genau. Und das ist auch das, was ich so schön finde. Diese ganzen Bootlegs, diese ganzen Productions werden jetzt peu à peu eben auf Vinyl herausgebracht oder wurden bereits auf Vinyl herausgebracht. Auf CD gab es schon längere Zeit und bis auf eine, glaube ich, gibt es jetzt wirklich tatsächlich alle auf Vinyl, und zwar in sehr, sehr schönen Schubern verpackt oder eigentlich in Boxen, muss man sagen, in Hardcover-Boxen. Ein Teil davon zumindest ist auf Music on Vinyl, also wirklich sehr, sehr hochwertig dann auch herausgebracht und produziert. Und ja, und jeder, der das schon probiert hat, weiß, dass das Zeug auf Vinyl dann noch einmal um ein Eckhaus besser klingt. Stichwort besser klingen, vielleicht auch das jetzt gleich dazu gesagt. Das sind wirklich sehr professionelle Produktionsbedingungen oder Aufnahmebedingungen gewesen. Ein Gutteil dieser Aufnahmen, es sind ja auch Studioaufnahmen übrigens dabei, ein Gutteil dieser Live-Aufnahmen ist wirklich mit professionellen Mehrtonbändern, wo man sich ganz offensichtlich in das Mischpult eingeklinkt hat. Also das klingt wirklich hervorragend.
Ja, Stichwort Eckhaus. Die Vinyl-Ausgaben werden auch einmal Eckhaus teurer sein als die CD-Ausgaben.
Das ist richtig, und zwar wirklich nur Eckhaus. Teilweise gibt es diese Records auf CD inzwischen zu Low-Price-Konditionen, so zwischen 20 und 30 Euro, und da kriegt man dann wirklich viele Stunden Musik, und das Geld zahlt sich aus. Ja, der Wahnsinnige greift trotzdem zum Vinyl.
Du.
Ja, stimmt.
Stimmt, gut. Stimmt. Ja, du. Ja, also ich habe das Thema aufs Auge gedrückt bekommen. Ich bin jetzt nicht, ich mag Miles Davis sehr, aber ich bin jetzt nicht der Fan, wie du das bist. Ich muss aber sagen, dass ich viel neue Musik gehört habe in den letzten Wochen. Neu, nicht im Sinne dessen, dass ich jetzt die Stücke nicht kannte, sondern dieses weite Spektrum, das diese Bootleg Series umspannt, das war schon sehr aufregend.
Ja, tatsächlich. Es ist auch so, dass jedes einzelne Stück für sich zumindest eine sehr, sehr interessante Geschichte hat und dann vergleichbar ist mit anderen offiziellen Aufnahmen dieser Zeit. Und es ergibt sich dafür, zumindest für den Miles Davis-Fan, ergeben sich ganz, ganz spannende Konditionen. Man kann da gleich dazu sagen, das ist mit Sicherheit jetzt keine Sendung für die Leute, die mal nur in den Miles Davis hineinhören wollen. Da gibt es offizielle Records, die da sicher absolut genügen. Aber für den, der sich mit Miles Davis ein bisschen ernsthaft auseinandersetzen möchte, würde ich zumindest zum Schluss kommen, dass einige von diesen Bootleg-Ausgaben besser sind als das, was damals offiziell zur gleichen Zeit herausgegeben wurde.
Ja, interessanter Aspekt, auf das werden wir dann kommen. Aber kurz zusammengefasst, was du gesagt hast, wenn ihr jetzt im Lotto gewonnen habt und viel Platz im Regal, dann kauft sich alle Bootleg-Series.
Ja, unbedingt.
Unbedingt, gut. Na, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Musik rein. Vorher vielleicht noch kurz ein Anstoßen. Zum Wohl.
Prost, mein lieber Stefan.
Und Prost, liebe alle, die uns heute zuhören.
Der Munde, der deutsche Riesling. An unsere deutschen Freunde, Jungs, ihr habt echt was am Kasten mit euren Rieslingen.
So ist es. Gut, ich glaube, wir haben uns vorgenommen, jetzt diese Bootleg Series nach den Volumes durchzugehen. Das ist jetzt zeitlich nicht chronologisch, weil ja auch die Volumes herumspringen in der Zeit.
Richtig. Und tatsächlich ist die erste.
Ist 2011 erschienen schon.
2011 also erschienen.
Schon lange her.
Und ist aber eine Live-Aufnahme, wie der Miles Davis mit seinem fabulösen zweiten Quintett in Europa war 1967. Und das beispielsweise, bei das Stichwort Bootlegs, das sind tatsächlich Aufnahmen, die teilweise als Raubpressungen bereits erschienen sind, unter den Titeln Miles Davis, His Greatest Concert Ever, das ist das Antwerpen-Konzert, oder Miles Davis Tempo di Jazz, das wäre das Stockholm-Konzert, oder Miles Davis Quintet Live in Europe, das ist das Berliner Konzert, und dann gibt es No Blues, das Pariser Konzert. Also das sind wirklich Dinge, die schon irgendwo einmal illegal unter dem Ladentisch.
Aber insgesamt von der Aufnahmequalität her ist nicht so das Gelbe vom Ei, oder?
Naja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Bootlegs die gleichen Bänder sind, wie das, was dann von Columbia veröffentlicht wurde. Das erschließt sich nicht, wenn man diese Sachen recherchiert. Wäre eine interessante Frage. Ich persönlich glaube, dass die Bootlegs tatsächlich von irgendwelchen Leuten eben aufgenommen wurden. Oder kamen die dann irgendwie zu den Columbia-Bändern? Keine Ahnung.
Zumindest im Studio optimiert, soweit es geht. Ne?
Ja. Das, was da vorliegt, das ist schon alles sehr gute Qualität, die jetzt kaufbar ist.
Ich habe jetzt heute den Vorteil, dass ich rüberschiegeln kann auf Dieters Unterlagen. Die sind ziemlich, ziemlich umfangreich, muss ich sagen. Deswegen lasse ich ihm mal das Wort und sage dann meinen kurzen Senf dazu.
Ja, also vom Prinzip her ist das eine insofern auch sehr interessante Sache, weil das Europa-Tourneen waren, die von einem Impresario organisiert wurden, wo der amerikanische Jazz sozusagen im größeren Stil nach Europa gebracht wurde. Das waren dann
Norman Granz oder wer andere?
Ja, George Wine. George Wine heißt der gute Mann. Und unter anderem habe ich rauslesen können, ich sag mal, schauen wir, ob das, oder vielmehr berufen wir uns darauf, dass das Internet da funktioniert, dass da angeblich bei diesen Tourneen, wo wirklich so die Creme de la Creme des amerikanischen Jazz nach Europa gekarrt wurde, offensichtlich in großen Flugzeugen, und dann wirklich über mehrere Monate immer wieder da schwere Tourneen gemacht hat, Und sehr, sehr oft hat der Miles Davis angeblich in dieser Zeit während dieser Tournee mit dem Archie Shepp zusammengespielt.
Aha.
Wobei es nicht so war, dass der Shepp und der Miles Davis gemeinsam auf der Bühne waren, sondern hintereinander. Und das war aber die Zeit, wo der Archie Shepp schon ziemlich frei gespielt hat.
Ja, der Miles Davis zwar tolle Studioaufnahmen gemacht hat mit seinem zweiten Quintett, die ja wirklich auch bahnbrechend waren vom Stil, aber wie auch bei der diese Black Nickel Geschichte in Chicago, glaube ich, im Konzert schon relativ konservativ geblieben ist. Und ich verstehe es, ich habe das, glaube ich, schon öfter erwähnt in unseren Folgen, ich verstehe es bis heute nicht. Ist es dem Publikum geschuldet, dass irgendwie die neue Musik jetzt nicht gutiert hätte? Oder war es der Miles Davis selber, weil seine Band, die ja damals aus lauter jungen, ungestümen Menschen bestanden hat, ja, Herbie Hancock, Mitch Otter, Ron Carter, Tony Williams, an denen kann es ja nicht gelegen sein.
Hast du vollkommen recht, und es wird in Wirklichkeit verschlossen bleiben in den Truhen der Geschichte. Wir wissen es nicht genau, warum es so ist, aber tatsächlich war es so, dass er in dieser Zeit mit seiner wirklich fantastischen Band eher die alten Stücke gespielt hat. Und da ist dann auch die Frage, bedarf es dieser Aufnahme, der Bootleg Series Volume 1, wo es doch wirklich das komplette Black Nickel über mehrere CDs, ich glaube auf Vinyl ist das, glaube ich, nie rausgekommen, aber es gibt ungefähr 10, 11 CDs, wo das ausführlich dokumentiert ist, seine Live-Performance in Amerika im Black Nickel. Gute Frage. Ich habe mich nicht so intensiv in diese erste Bootleg-Series reingehört, dass ich jetzt sagen könnte, braucht die jetzt auch noch, wenn man die Black Nickel hat, was immer auch. Aber das ist dann wiederum eine echte Begründung dafür, dass die Bootleg-Series Teile 2, 3, 4 und 5, was dann eben noch nachgekommen ist, wirklich höchstwertig sind aus meiner Sicht, weil wir werden dann noch feststellen, dass der Miles Davis eben auch anders kann und mit seinem fabulösen zweiten Quintett eben dann auch seine großartigen Studioaufnahmen, die er gemacht hat, ESP, Miles und was es da alles gab, auch das hat dann live funktioniert und wurde hier festgehalten. Wir kommen dann noch
dazu. Also wenn ich wählen müsste aus der Zeit, würde ich jedenfalls die Studioaufnahmen vorziehen, weil die waren schon zukunftsweisend, aber das, was er im Konzert gemacht hat, das ist irgendwie ein Schritt zurück in den Anfang der 60er Jahre. Das muss ich so sagen, wie es ist.
Ja.
Zumindest was diese Aufnahme betrifft. Und ich weiß, du magst jetzt diese Black Nickel Aufnahme, du hast auch das gesamte Set zu Hause. Ich bin mit dem nie warm geworden. Ne?
Es ist auch im Grunde genommen, da gebe ich dir durchaus recht, es ist Musik, wo man sagt, braucht man da jetzt wirklich alle Aufnahmen. Die ursprünglichen Aufnahmen, die auf Vinyl erwerbbar waren, bis es offiziell rausgekommen ist, waren, glaube ich, eine Doppel-LP, und dann kam später noch eine, was weiß ich, es kam noch was nach auf Vinyl, und im Grunde reicht das dann auch schon wieder in Wirklichkeit. Zumindest ist es für den, der nicht wirklich in die Tiefen des Miles Davis Kosmos eindringen möchte.
Ja, aber es war letztlich schon nahe am Ende dieses zweiten Quintetts, 1967, Herbst 67 waren, glaube ich, die Aufnahmen, wenn du da so rüberschiel auf deine Unterlagen. Ich glaube, ab 68 war die Band Geschichte, ne?
Ja, sagen wir so, zumindest in dieser fixen Formation. Es haben dann noch einzelne Mitglieder, zum Beispiel der Wayne Shorter, weiter mitgespielt. Aber stimmt schon, da gab es dann echt den Bruch. Und damit ist eigentlich das Volume 2 auch höchst, höchst spannend, weil da erlebt man dann den Miles Davis in einem komplett neuen Environment, mit teilweise neuen Musikern.
Und das zwei Jahre später,
genau.
Vielleicht noch kurz, bevor wir zu dem kommen, weißt du, also ich habe jetzt hier die Besetzung, die erste Besetzung vom zweiten Quintett haben wir genannt. Ja, der Wayne Shorter war 1969 auch noch an Bord. Herbie Hancock ist ersetzt worden durch Chick Corea. Was hat Herbie Hancock gemacht? Ich glaube, er hat dann seine eigene Band forciert und in Richtung dieses Mwandishi gegangen. Donny Williams, wissen wir, hat Emergency gemacht. Ron Carter, weiß ich eigentlich nicht, was der getan hat. Dann
könnte ich jetzt auch nicht beisteuern. Auch nicht,
ja. Aber jedenfalls, wir haben jetzt eine neue Band, 1969, wieder eine Europa-Tournee. Chick Corea, wie gesagt, Dave Holland jetzt am Bass. Ja. Ein junger Dave Holland, der ja später dann auch noch unter seinem Namen tolle Alben gemacht hat. Und ein gewisser Jack DeJohnette, den man ja dann auch vor allem aus dem Trio mit dem Keith Jarrett kennt.
Ja, Jack DeJohnette ist vor allem insofern interessant, weil er einen ganz, ganz genialen Tony Williams, von dem wir wissen, dass er auch ein ganz, ganz wichtiges Element, diese treibende Kraft, im wahrsten Sinne des Wortes treibende Kraft des fabulösen zweiten Miles Davis Quintetts war. Und der Jack DeJohnette ist vielleicht noch einmal um den Tick schräger und komplexer und passt damit auch in diese sehr, sehr spannende Zeit hinein. Was ich an diesem Volume 2 so bemerkenswert finde, ist, dass das gleichzeitig ein bisschen abdriftet in Richtung Fusion, aber auch in Richtung Free Jazz. Es ist vielleicht die konsequenteste und spannendste Mischung von Miles Davis in dieser Zeit, live in Europe 1969. Geht er wirklich sehr, sehr mutig mit seinen Musikern, teilweise fast ins Atonale hinein und gleichzeitig groovt aber recht kräftig eben im Fusion.
Also wir haben diese Volume 2 zuerst gemeinsam gehört, so beim Kochen. Wir haben ein bisschen gekocht heute, Steak gehabt, war sehr gut, aber da haben wir auf die Bootleg Series Volume 2 gehört. Also wenn man jetzt das vergleicht zu den Aufnahmen 2 Jahre früher, die ja doch relativ konservativ waren, muss man sagen, irgendwas ist passiert bei Miles Davis. Oder war es jetzt doch die Band, die ihn... Nein, ich glaube, es war gar nicht die Band, es war er selber. Jetzt spielt er wirklich visionär, progressiv, so wie du auch gerade gesagt hast. Und wer immer sich für diese Zeit von Miles Davis interessiert, der sollte sich diese Volume 2 jedenfalls zulegen. Ich werde es machen.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich die Geschichte, wo ich schon am Anfang gesagt habe, da gibt es kaum was Vergleichbares, das offiziell rausgekommen ist. Es ist sehr Beaches Brew-lastig, es ist durchaus auch In a Silent Way-lastig. Da gibt es keine anderen vergleichbaren Live-Aufnahmen aus dieser Zeit. Und es ist vor allem auch ein ganz, ganz bemerkenswertes Ensemble, eine bemerkenswerte Band. Insbesondere möchte ich den Chick Corea hervorgreifen, der einige Male auf diesen Bootleg-Series dann noch auftauchen wird. Der war ein ganz, ganz spannender Mitmusiker und einen Herbie Hancock quasi zu ersetzen und noch eines draufsetzen zu können, das ist schon eine besondere Leistung und ich finde, es ist dem Chick Corea hier auf der Bootleg-Series Volume 2 auf jeden Fall gelungen.
Aber es war ja gar nicht überladen. Es war ja nach wie vor ein Quintett, nicht wie bei Bitches Brew, wo ja viele, viele Musiker mitgespielt haben. Also es war wirklich nur das konzentrierte Quintett, aber klingen tut es zum Teil ja wie tatsächlich eine wesentlich größere Band.
Ja, stimmt. Was aber möglicherweise auch dem Umstand geschuldet ist, dass die alle elektronisch verstärkt gespielt haben. Es sei auch zu bemerken, dass der Miles Davis, was immer wieder als so legendär bezeichnet wird, dass er seine Trompete elektronisch verzerrt hat. Und es gibt gar nicht so extrem viele Aufnahmen, wo man das dann auch wirklich hören kann. Hier auf dem Volume 2 hörst du ihn elektronisch verstärkt und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Weil auch so dieses typische, er hat so eine interessante Mischung aus seinen wirklich sehr, sehr interessanten Sololäufen und dann eher diesen Versuchen irgendwo zu kokettieren mit dem Free-Bereich und die Trompete eher als ein Geräuschinstrument zu verwenden. Und das funktioniert irgendwie sehr, sehr interessant. Das ist irritierend manchmal, aber sehr, sehr spannend.
Wo sind die Aufnahmen entstanden? Du hast das irgendwo stehen.
Ja, oh Gott. Blättern wir zurück.
Ich glaube, da war Antip.
Antip ist, glaube ich, dabei gewesen, genau. Ja, das Festival de Juan Pins.
Oder ja, das ist das Antip. Das ist Antip.
Ah, das ist das Antip. Ja. Na gut. Ja, mehr kann ich da eigentlich jetzt gar nicht dazu beisteuern. Liest du noch irgendwas raus da?
Ja, wenn du blätterst vielleicht.
Dann schauen wir doch noch einmal und erzeugen wir hier unangenehme Nebengeräusche für unser Aufnahmegerät.
Stockholm wieder an.
Stockholm ist
wieder. Und Berliner Jazztage.
Ja. Na bitte.
Ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich auf unsere Playlist auf Spotify hinweisen, die nahezu jede Folge des Jazzgesprächs begleitet, und aus unerfindlichen Gründen ist diese Volume 2 leider nicht auf Spotify erhältlich. Das heißt, gerade diese spannenden Aufnahmen müssen wir euch vorenthalten, aber ihr findet es auf YouTube zum Beispiel.
Also wer da irgendwo die Möglichkeit findet, das auf Vinyl abzugreifen, weil die ist nämlich jetzt nicht in diesem neuen Reissue dabei gewesen, die hat es vor einigen Jahren gegeben und auch da nicht in besonders großen Stückzahlen, also vielleicht auf Discogs, da unbedingt zugreifen. Das ist eine, auch für den Sammler wahrscheinlich durchaus attraktive, weil auch preisstabile Ausgabe.
Ja, schade, gerade die Volume 2, die ist wirklich wert wäre zu haben. Gut, aber die Volume 3 ist dann ein Jahr später, also umfasst Aufnahmen, die ein Jahr später entstanden sind. Die nennt sich At the Fillmore 1970. Ich nehme an, das ist Fillmore West in San Francisco und Fillmore East in New York.
Ganz richtig, es ist Fillmore West und Fillmore East und noch ein paar andere Aufnahmen dazu gemischt, die in dieser Zeit entstanden sind. Und großer Vorteil, diese Platte ist jetzt gerade rausgekommen, ist also erhältlich auf den einschlägigen, bei den einschlägigen LP-Distributoren. Und ja, also da kann man jetzt geteilter aber Meinung
sind
sein.
Sind das nicht Aufnahmen, die es früher schon gegeben hat? Also gab es nicht schon so viel mehr Aufnahmen?
Selbstverständlich. Also diese Aufnahmen haben vor allem den Wert, also die Bootleg Series Volume 3 kann vor allem für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Fillmore, meinst du jetzt Fillmore oder at Fillmore West, ich weiß es jetzt leider Gottes nicht genau, die sind damals rausgekommen, sind aber extrem gesampelt worden, sind ganz, ganz stark reduziert rausgekommen, auch mit seltsamen Liner Notes, da war dann Miles Friday, Miles Saturday, Miles Sunday und was weiß ich was alles irgendwie, waren die einzigen Hinweise auf die Stücke und das alles, wie gesagt, sehr, sehr stark beschnitten, als Doppel-LP und dann als CD rausgekommen. Und jetzt gibt es diese Fillmore East- und West-Aufnahmen in ihrer vollständigen Ausprägung, ungeschnitten und ja, so ist das dann auch das Ergebnis. Es ist teilweise, es war die Zeit, wo gerade die Computermusik sozusagen, also wo der Synthesizer gerade seinen Siegeszug angetreten hat, und es spielen sich halt diese großartigen Musiker, auch da wieder der Chick Corea unter anderem, spielt sich halt mit dem Instrument immer wieder, und das sind dann die Passagen, wo ich immer denke, na gut, also das hat schon ordentlich quasi Zeit angesetzt, aber dazwischen grooven sie sich weg auf eine kreative Art und Weise. Damals Davis war wirklich in Bestform, hat echt viel Spaß offensichtlich auch gehabt, wie auf der Volume 2, hat auch auf der Volume 3 wirklich sehr, sehr kreativ gespielt. Also ich sag mal, zumindest ist die Hälfte von diesen, ich glaube es sind 6 Platten, also 12 Seiten und viele Stunden Musik, zumindest die Hälfte davon ist wirklich so, dass ich sage, atemberaubend und besser als das, was damals zur gleichen Zeit live von ihm herausgebracht wurde, von Columbia.
Von der 69er Band sind ja eigentlich alle übrig geblieben, bis auf Wayne Shorter, der ist durch einen gewissen Steve Grossman ersetzt worden, den ich nicht kenne, vielleicht kannst du da zu dem noch was sagen dann. Aber Corea, Holland, DeJohnette sind wieder dabei und jetzt verstärkt durch den Keith Jarrett. Also einer von den beiden hat ja wohl Klavier und der andere Keyboards gespielt, also Chick Corea und Keith Jarrett. Und dann gibt es noch einen Eid Ayrton Moreira, der Percussion dazu steuert.
Also zwei Sachen. Das eine, der Steve Grossman, ganz, ganz toller Saxophonist, vollkommen aus den Annalen der Jazzgeschichte verschwunden, aber ein wirklich begnadeter Musiker, was man auch auf diesen Platten sehr, sehr gut hört. Und was ich besonders charmant finde, ist eben, dass da haben wir jetzt eben den Chick Corea auf der einen Seite und den Keith Jarrett auf der anderen Seite, und beide haben sich wirklich mit dem Miles Davis in ihren jungen Jahren bei den Aufnahmen mit dem Miles Davis die Seele aus dem Leib gespielt und haben Großartiges beigetragen zu diesen Platten. Lange Jahre hat man davon immer nur lesen können, dass es so großartige Konzerte gewesen sein sollen. Jetzt gibt es diese Dinge eben abgreifbar und durchhörbar.
Ich denke, wenn man jetzt sich das Jahr anschaut, 1970, und in der Zeit also ein vernünftiges Erwachsenenalter gehabt hat, sagen wir mal 20 oder so, da hätte wahrscheinlich das ganze Jahr 1970 im Film East verbringen können, weil dort gab es ja viele legendäre Konzerte, von Grateful Dead bis zu den Allman Brothers, Miles Davis und ich weiß nicht, wer alles noch.
Ja, und das Filmmeier ist ja eines von diesen alten Theatern, das kaum verändert wurde, weil sehr, sehr viele von diesen Jazz-Spelunken oder überhaupt Musik-Spelunken der 70er Jahre ist ja dann sehr, sehr psychedelisch hergerichtet worden. Und das Filmmeier East ist, oder West, ich weiß es jetzt gar nicht, auf welches es zutrifft, vielleicht auf beide, die sind in ihrer ursprünglichen Architektur belassen worden und auch in ihrer Innenausstattung und das hat natürlich dann schon auch eine ganz eigene Atmosphäre gehabt in diesen alten Theaterhallen, den Miles Davis oder auch andere Musikgrößen hören zu können.
Offensichtlich, und die haben ja auch nicht wahnsinnig viele Plätze umfasst, diese
Auditorien.
Das waren vielleicht 3000 Leute oder was?
Genau.
Keine Ahnung, ja. Das ist ja im Grunde aus heutiger Sicht noch sehr intim, würde ich mal sagen.
Ja, wobei es waren trotzdem amerikanische Verhältnisse, überlegt ja 2500 bis 3000 Plätze, das ist natürlich, das hat dann schon das wenig. Stadion,
naja. Das ist wenig. Ja. Also ein Stadion, da haben wir 70.000 Leute.
Ja, aber für Theater, unsere Theater haben gerade.
Naja, das schon, aber für Konzerte oder insbesondere für Rockkonzerte war das eher so. Eine kleine Truppe von Leuten. Deswegen gab es ja auch mehrere Konzerte am Tag. Ne? Also viele Bands, die dort gespielt haben und deren Konzerte verewigt wurden, die haben ein Abendkonzert und ein Nachtkonzert gehabt. Mhm. Ja, das war ganz typisch. Ja. Also mindestens zwei am Tag.
Ja. Ja.
Bei Miles Davis wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein.
Ja, es ist überhaupt das. Diese Eigenart der amerikanischen Kulturrezeption. Es ist ja auch im Kino so, dass sie immer mehrere, dass sie sehr, sehr oft mehrere Vorstellungen zusammengebündelt haben, quasi zu einem Kulturerlebnis. Und das ist auch bei den Konzerten so gewesen, dass sehr oft zwei, drei Bands miteinander gespielt haben. Und in dieser Zeit ist auch der Miles Davis sehr oft zu den Rockgrößen dieser Zeit dazu gespannt worden und hat durchaus auch die Irritation ausgelöst beim Auditorium, weil diese Musik wirklich bis heute extrem eigenständig ist. Also jedes Mal, wenn ich reinhöre, bin ich fasziniert davon und denke mir, dass diese Musik überhaupt zur damaligen Zeit in Kombination mit irgendwelchen Rockgrößen, alle tolle Kaliber, aber eine komplett andere Musik spielen, dass es da möglich war, überhaupt dafür ein Publikum zu finden.
Ich denke, er hat einfach ein neues Publikum gefunden in der Zeit. Und zwar das Rockpublikum. Ja, nicht umsonst haben wir den Miles Davis für das Isle of Wight Festival gebucht. Zwischen, weiß ich nicht, Emerson, Lake & Palmer und Rory Gallagher, Moody Blues und Doors und Jimi Hendrix und wer auch immer noch dort war. Ja. Mhm.
Mhm. Naja.
Wahrscheinlich hat er viele bisherige Fans verschreckt mit der neuen Musik. Aber halt neu dazu gewonnen.
Also für mich ist es noch immer ein Wunder, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil wenn man die Kritiken der damaligen Zeit liest, dann liest sich schon heraus, dass sich gerade bei seinen Auftritten dann die Leute nach draußen begeben haben, um sich mal schnell ein Bier zu holen oder aufs Häusl zu gehen, aufs WC für unsere deutschen Freunde und Freundinnen. Also dass es möglich war, dass er überhaupt beigemischt wurde, und dass diese Sachen auch noch bis heute erhalten sind, ist schon ein großes Glück, finde ich. Und ich denke mal manchmal, vielleicht war es doch ein bisschen dem Namen Miles Davis geschuldet, der einfach einer der größten Jazzmusiker aller Zeiten gewesen ist. Wenn es nicht sein Name gewesen wäre, fürchte ich, wären viele von diesen Juwelen irgendwo in der Versenkung verschwunden und vielleicht gar nicht performt worden live.
Das ist möglich. Gut, dann kommen wir zum 2015er im Jahr 2015 erschienenen Volume 4 at Newport. Und das, also der genaue Titel ist At Newport 1955 bis 1975. Ich muss sagen, ich habe mich über dieses Album extrem geärgert.
Interessant, warum?
Ja, und zwar deswegen, weil ich denke, dass man, wie idiotisch muss man sein, Aufnahmen zusammenzustellen, nur die eine Klammer haben, nämlich Newport Jazz Festival. Wobei es noch obskurer wird, weil es ja nicht nur das Newport Jazz Festival in den USA war, Newport ist in New Jersey, sondern da sind auch Aufnahmen dabei von einem sogenannten European Newport Jazz Festival, oder sogar von zwei. Also wenn ein Aufnahmeort als Klammer herangezogen wird für so komplett unterschiedliche Aufnahmen, die wir hier auf dieser Compilation haben, dann weiß ich nicht. Dann muss irgendwer einfach eine Nachtacht haben.
Naja, sagen wir so, was erstaunlich ist, ist, dass die Bootleg Series nicht wirklich einem Konzept folgt, weil die bisherigen waren mehr oder weniger einem sehr engen Zeitraum zugeordnet oder thematisch zumindest quasi einem Zeitraum zuordnenbar.
Was auch Sinn macht.
Ja, und jetzt haben wir da einen Ort und über die Zeit kann man die Entwicklung von Miles Davis an diesem Ort live nachvollziehen, was natürlich auf der anderen Seite wieder auch einen gewissen Charme hat, weil du die Vielseitigkeit des Miles Davis über diese zwei Jahrzehnte gespannt erleben kannst und die ist ja wirklich auch atemberaubend. Und im Übrigen, ich habe es nicht wirklich nicht einmal gescheit angehört. Ich kenne eine einzige Ausnahme daraus und die ist aber großartig. Die kommt aus der Bitches Brew Zeit. Ich glaube, dass das alles ausgesprochen gute Live-Performances waren, die er da in Newport geliefert hat. Also ich glaube, es wäre wert, sich in diese Sachen reinzuhören. Insbesondere dann, wenn man sagt, okay, man möchte mal so das, die Entwicklung des Miles Davis auf der Bühne über einen wichtigen Teil seiner Karriere verfolgen.
Also diese Zeitspanne, nämlich über 20 Jahre, die bedingt, dass es auf unserer Playlist von dieser Volume die meisten Aufnahmen gibt. Ja. 55, 58, 66, 67, 69, 71, 73, weil es komplett unterschiedlich sind. Aha. Und es ist super Musik, die da zu hören ist. Ja, angefangen von einer Band, die Mitglieder des Modern Jazz Quartetts hat, den Thelonious Monk und den Sue Sims und den Jerry Mulligan, bis über Coltrane-Zeit, das zweite Quintett, dann die Zeit, die wir jetzt gerade hatten, Fillmore-Zeit 1970 und dann auch später noch Dave Liebman, Al Foster, Gary Parts, also wirklich total unterschiedliche Musiker. Aber ich würde mir das ehrlich gesagt nicht kaufen, weil es ist für mich eine Zusammenwürfelung, die nur unter dem Namen Newport läuft.
Ja. Ja, ich finde auch, es ist die gezwungenste Geschichte, aber ich glaube, dass halt ein paar Juwelen darunter sind, die man sonst einfach auch nie hören könnte. Die wurden nämlich nie irgendwo auf anderen LPs veröffentlicht. Die frühe Geschichte, eben die einer der ersten Aufnahmen, die da drauf ist, sehr wohl eben, das ist die, glaube ich, mit Thelonious Monk gewesen.
Ja.
Aber die späteren Dinge, die gibt es dann einfach nicht mehr. Und allein deswegen ist es für mich mal ein Reinhören wert. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen. Ich habe die nicht, aber schauen wir mal.
Mhm.
Eine ganz andere Geschichte ist jetzt das kommende Volume 5. Hast du irgendwo drauf, wann das rausgekommen ist?
Ja, das ist 2016 erschienen, also ein Jahr später.
Also das ist übrigens die
nennt sich übrigens Freedom Jazz Dance.
Freedom Jazz Dance, genau. Und scheide die Geister am meisten. Bin gespannt, wie es dir damit geht. Ich bin allein schon deswegen schwerst begeistert, weil es die Zeit war, wo der Miles Davis für mich die spannendste und schönste meine Favorite Musik gemacht hat. Es war die Zeit um Miles Miles und ESP herum und da gibt es viel zu wenig. Und da haben sie jetzt eben Studio Sessions ausgegraben. Ja, sie bleiben teilweise Bruchstücke, es werden immer wieder Sachen nur angespielt. Du hörst quasi das großartige zweite Quintett ein bisschen beim Proben und beim Entwickeln von Stücken. Also das ist wahrscheinlich wirklich eher etwas für die Miles Davis Komplettisten, aber für die ist es darum doppelt ergiebig, finde ich, oder sogar dreifach ergiebig, weil du wirklich erlebst, wie die ihre Stücke entwickelt haben. Oft hat man ja geglaubt, dass der Miles Davis auch in der Zeit, wie in früheren Phasen, bei den Prestige Records zum Beispiel, wo sie innerhalb von 2 Tagen 4 großartige Platten mit dem John Coltrane, Miles Davis und John Coltrane eingespielt haben, dass sich die da auch einfach hingestellt haben und dann aus irgendwelchen Tonbuchstücken, die vor allem der Miles Davis und der Wayne Shorter beigetragen haben, dann improvisiert haben. Also wenn man das hört, dann erkennt man ganz genau, dass sie sehr wohl gefeilt haben an jeder einzelnen Nummer. Und ja.
Ja, also ich habe da konkretere Informationen dazu. Das sind Studioaufnahmen aus den Jahren 66 bis 68. Im Wesentlichen waren es Aufnahmen, die im Zusammenhang oder im Rahmen des Smiles-Albums entstanden sind. Aus meiner Sicht ist es halt etwas für Musiker. Für Musikhörende wie mich, ich kaufe mir halt dann das Album Miles Smiles oder was auch immer da in dieser Zeit erschienen ist und höre mir das Album an. Ich brauche nicht den Take 3, 5 und 7 und das Gequatsche dazwischen, weil es mich nicht interessiert.
Quod erat demonstrandum, das ist mit Sicherheit eine von den Volumes, die am meisten die Geister scheiden.
Ja, möglicherweise. So. Ja, jetzt kommen wir zu etwas insofern Spannendem. Erstens haben wir dieses Album schon einmal besprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Mhm. Mhm. Und zum Zweiten ist es mir jetzt genauso gegangen wie damals. Ich rede jetzt von dem Volume 6, das ist 2018 erschienen. Und hier, wir springen jetzt einmal um mehr als 10 Jahre zurück ins Jahr 1960. Und das Album nennt sich Davis and Coltrane – The Final Tour. Das waren Europaaufnahmen. Und ich habe es damals, ich habe es jetzt nicht nachgehört, aber ich glaube mich zu erinnern, damals schon gesagt, das ist für mich ein Album, das etwas zwiespältig ist. Andererseits mag ich natürlich, bin ich ja natürlich der John Coltrane-Fan, wie ja alle mittlerweile wissen. Auf der anderen Seite habe ich hier Aufnahmen von einer Miles Davis Band und einem Satelliten, der sich John Coltrane nennt und der dort sein eigenes Ding mittlerweile schon macht auf der Bühne. Und das Publikum weiß eigentlich nicht wirklich, was es damit anfangen soll. Es gibt, wahrscheinlich ist die Mehrheit, die hört sich das einfach an, aber es gibt dann eine Minderheit, die das frenetisch bejubelt, wenn der John Coltrane zum Solo-Part kommt, und dann gibt es einen anderen Teil vom Publikum, das den Coltrane auspfeift. Das hört man genau auf den Aufnahmen.
Ja, also das ist, auch für mich ist das Ganze eher ein sehr, sehr spannendes Zeitdokument. Aber, genau, als, ist ein Zeitdokument. Ja, aber als solches ist es auch wiederum sehr, sehr unique. Absolut, und ja. Gibt kaum Aufnahmen, wo man genau diesen Zwiespalt, der sich für den John Coltrane vor allem ergeben hat, besser nachhören kann als bei diesen Aufnahmen in ihrer Gesamtheit, wie er sich bereits wegentwickelt hat vom ersten Quintett von Miles Davis und ja, wie das eigentlich spannenderweise gleichzeitig nicht mehr funktioniert und auf der anderen Seite aber höchst faszinierende Musik ist und auch zeigt, was für ein kongenialer oder was für ein großartiger Bandleader, eben nicht kongenial, sondern einzigartiger, großartiger Bandleader der Miles Davis war, weil er hat den John Coltrane einfach sein Ding tun lassen. Also er hat ganz konsequent ihn während der gesamten Tournee ausbrechen lassen. Offensichtlich haben auch die Mitmusiker die unruhende Stimmung des John Coltrane, der sich eigentlich wirklich damals schon mit seinem eigenen Ding beschäftigen wollte und schon auf dem Springen war, seine eigene Band zusammenzustellen, um dann seine eigene Musik zu machen, die dann sehr rasch in den Free Jazz abgebogen ist.
Aber das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich wollte das ja auch ansprechen, nämlich die Frage eigentlich, weil du gesagt hast, er hat ihn gelassen und ihr hätte die Gegenfrage, ist ihm was anderes überblieben. Ja? Also was mich interessiert hätte, wären die Diskussionen nach den jeweiligen Konzerten gewesen.
Ja, es ist insofern auch spannend, weil ich auch gerade beim zweiten Quintett dann das Gefühl habe, dass er seinen Leuten total freie Hand lässt. Und auch der Wayne Shorter hat ja dann sehr, sehr rasch angefangen, sein eigenes Ding zu machen, aber im Rahmen des Quintetts. Also dabei ist Davis, ist er, glaube ich, schon ein sehr toleranter Musiker, der auch erkennt, wenn er wirklich eine echte Größe hat, und dann lasst er ihn auch wirklich los, auch während des Konzerts, weil er hat sehr wohl sich von Musikern, mit denen es nicht funktioniert hat, getrennt und auch auf der Bühne, so wie, wenn ich mich erinnern kann, Musikern zu verstehen gegeben, dass ihm das jetzt nicht passt, was da gespielt wird. Denn John Coltrane hat einfach auf der langen Leine...
Naja, aber anders jetzt, du bist jetzt in Europa. Ja, du hast jetzt ein eingespieltes Quintett. Du hast gerade Kind of Blue aufgenommen. Ja, das heißt, du hast einen Saxophonisten mit, der das Repertoire, das die dort spielen, genau kennt. Ich frage mich immer, was wäre die Alternative gewesen? Also es kann eh sein, dass du komplett recht hast mit dem, was du sagst. Ich weiß es ja nicht. Ja. Mhm. Ich will es jetzt auch nicht bestreiten, aber ich frage mich nur, hätte es auch so sein können, dass mir gar keine Möglichkeit geblieben ist, außer den Coltrane laufen zu lassen bei den Konzerten, weil er ja ihn nicht ersetzen hätte können.
Mhm. Also absolut möglich, dass du recht hast. In meiner Vorstellung ist es eher so, und wenn man den Miles Davis ein bisschen studiert hat, ich habe ihn halt studiert, aber ich habe nie mit ihm persönlich reden können, ich habe schon den Eindruck, dass er so eine fast tiefe Liebe empfunden hat für den John Coltrane und seine Art Musik zu machen, dass er ihm quasi alles hat durchgehen lassen. Und so fühlt es sich für mich auch an, wenn du diese Aufnahmen hörst. Teilweise versteigt sich der John Coltrane auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise in seinen Soli und passt dann schon fast gar nicht mehr dazu zum übrigen Quintett. Aber der Miles Davis lässt ihn gewähren und ist irgendwo, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach dort gestanden ist und ihn angeschaut hat und zugehört hat und gewusst hat, okay, da entsteht jetzt gerade was. Und das ist der Miles Davis eben gewesen. Der hat wirklich seine Leute laufen lassen.
Ja. Es war ja eigentlich das Jahr 60, ne, wo der Coltrane schon wirklich im Aufbruch begriffen war. Also weg von Prestige war er weg. Er war bei Atlantic Records und dort wahrscheinlich auch schon gleich wieder weg, ne, weil der Impulse dann schon wieder gekommen ist. Mhm. Also er war ja wahrscheinlich im totalen Wandel. Ne. Und möglicherweise war das ja auch nur Zugeständnis an den Miles Davis, wo man da überhaupt noch mitgefahren ist.
Ja, ich glaube auch. Also was man so lesen kann im Internet, wenn man ein bisschen recherchiert oder auch in den schriftlichen Aufzeichnungen, musste man den John Coltrane wirklich quasi breitschlagen und er soll sich auch während der Tournee dann oft sehr missmutig und einfach grauslich benommen haben, was zu ihm gar nicht passt, weil er schon ein sehr feiner Kerl gewesen sein muss. Ein sehr vergeistigter, spiritueller Typ und da dürfte aber wirklich sehr unrund gewesen sein, phasenweise. Und hat ja auch mehr oder weniger den Miles Davis auch schon damals den Wayne Shorter aufs Auge drücken wollen. Und ich glaube, dass der Wayne Shorter dann relativ spät erst dazugestoßen ist zum Quintett, weil da gab es ja dann noch Zwischenschritte der unterschiedlichsten Sorten. Das sind unterschiedliche andere Saxophonisten dann noch zwischen John Coltrane und Wayne Shorter gewesen. Das ist, glaube ich, zu guten Stücken auch darauf zurückzuführen, dass dem Miles Davis das ziemlich auf den Hammer, auf den Wecker gegangen ist, dass ihm der John Coltrane den Wayne Shorter aufs Auge drücken wollte. Sonst wäre er vielleicht schon früher eingestiegen.
Was mir auffällt an all diesen Aufnahmen und an all dem, was wir jetzt besprochen haben, wenn es Europa-Aufnahmen gibt von den Jazzkonzerten, dann haben wir immer die gleichen Städte. Ne? Wir haben in Skandinavien Stockholm und Kopenhagen, wir haben Berlin, wir haben Paris und wir haben eventuell einmal das eine oder andere Mal Amsterdam, das war es aber dann. Mhm. Es gibt nichts in Spanien, nichts in Italien, Österreich schon gar nicht, kommt nicht vor. Es sind immer nur diese vier, fünf Länder.
Also die skandinavische Geschichte ist erklärbar, vielleicht ist die auch der Grund für die anderen Aufnahmeorte. Es hat einfach in Skandinavien sehr, sehr gute Aufnahmen gegeben und Möglichkeiten, dass die Radiostationen das mitgeschnitten haben. Daher ist aus dem Bereich Stockholm einiges erhalten. Für Berlin kann ich mir Ähnliches vorstellen. Die haben ja auch einfach eine sehr, sehr gute Tradition.
Der
Jazzfestival ist auch, ja. Muss man ja sagen. Also ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Wo gab es dann einfach auch die Möglichkeit, wirklich Konzerte professionell mitzuschneiden, ja, und die Aufnahmen dann auch in einer würdevollen Qualität für die Nachwelt zu erhalten.
Okay, dann kommen wir zur letzten Volume, Nummer 7, die ist erschienen 2022, nennt sich That What's Happened 1982 to 1985. Ist in Wirklichkeit ein Zusammenschnitt von Sessions aus der Zeit von Star People und Decoy sowie You're Under Arrest, und ein Teil ist auch vom Montreal International Jazz Festival.
Und das ist jetzt einmal wieder die Zeit, wo sich erneut die Geister scheiden. Wir haben oftmals sich scheidende Geister vor uns, zwischen uns. Für mich einer der insofern, wie soll ich sagen, berührendsten Zeiten, weil das ist die Zeit gewesen, wo ich Miles Davis als jüngerer Mann auch live erlebt habe, oder zumindest ist das Erscheinen seiner Platten quasi wirklich zum Zeitpunkt des Erscheinens erlebt habe, und mich hat diese Zeit ungeheuer fasziniert. Ich bin zum Beispiel bekennenderweise ein ganz, ganz großer Fan von Decoy. Decoy ist eine Platte, die einer der schlechtest bewerteten Platten von Miles Davis. Für mich vollkommen zu Unrecht. Er hat damals eine spannende Musik gemacht zu dieser Zeit, und speziell auf Decoy, noch mehr als zum Beispiel auf Star People und den anderen Platten. You're Under Arrest ist schon auch ungefähr auf dem gleichen Niveau. Da war er dermaßen eigenständig und hat so ein bisschen dieses Computerelement, dieses digitale Element in seine Musik eingebracht, und er war so eigenständig, er in seiner Fusion-Zeit war in den 70er Jahren, so eigenständig ist er jetzt in den 80er, Anfang der 90er Jahre ist es dann auch noch gewesen, bevor er dann angefangen hat, Cyndi Lauper und andere Sachen, Michael Jackson nachzuspielen.
Ist er da auch drauf?
Ja, ist auch da drauf, aber die wirklich spannenden Dinge sind eben genau von Decoy und Star People, wo er wirklich, wie soll ich sagen, einen sehr funktionalen Jazz gespielt hat, einen, der auf die Art und Weise, wie damals mit Computern experimentiert wurde. Es ist dann der Hip-Hop und das Sampling ist aufgekommen, und er hat das alles in seiner Musik verarbeitet, und davon gibt es für mich eh viel zu wenig, und daher bin ich über diese Platte Volume 7 von der Bootleg Series sehr dankbar, weil da hast du diese Dinge noch einmal so richtig breit gewalzt, und es gibt aus dieser Zeit eben für mich viel zu wenige spannende Studioproduktionen.
Also ich habe es auch interessant gefunden, diese Aufnahme, weil es so abwechslungsreich war. Das zum einen, und zum zweiten, ich nicht wusste, dass es von dass die letztlich veröffentlichte Version von Time After Time, das ich übrigens sehr gern habe, also das mag ich sehr gerne, Stück. Da gab es auch einen Alternate Take, das findet man hier auf diesem Volume 7, der schneller war und der Gott sei Dank dann nicht letztlich die finale Version gewesen ist. Und es gibt dann da drauf What's Love Got To Do With It, das ist doch ein Tina Turner Song, oder? Mhm. Und dann gab es Human Nature, das war dieser, wie du schon erwähnt hast, Michael Jackson, das ist Michael Jacksons Stück, das ich auch hier übernommen habe, weil das ja auch sehr schön ist. Aber insgesamt, ja, es ist sehr abwechslungsreich, es ist eine Zeit von Miles Davis, die ich persönlich überhaupt nicht kenne, ja, also außer jetzt die paar wenigen, die ich genannt habe. Und da denke ich mal, werde ich mir irgendwann einmal dann noch mehr vertiefen.
Ja, ja, also mir springt gerade ins Auge Freaky Deaky, Part 1 und 2, das ist etwas, allein schon deswegen, dass das jetzt nachhörbar ist, ist es wert, dieses Volume zu haben, weil da wirklich einige Dinge im Studio ausgekommen sind, wo ich sage, hat schon eine ganz, ganz eigene Qualität, auch zum Beispiel, dass man Katja, das ist auf Decoy drauf, nimmt mich nicht nur deswegen ein, weil es der Name meiner zweiten Tochter ist, sondern weil es einer von den Nummern ist, die ich extrem schätze, wo es wirklich sehr, sehr fetzig zur Sache geht, Da spielt übrigens der, der John McLaughlin an der Gitarre und also wirklich, da lasst er ein paar Riffs aus, die, wie soll ich sagen, die zeitlos elegant und fetzig sind und einen, also mich jedes Mal mitreißen, wenn ich es höre. Wirklich großartig.
Mhm. Ja, und die Besetzung der Band ist wieder, also jetzt, wie soll ich sagen, eine Mischung aus altbekannten Musikern und komplett neuen. Ne?
Ja, also heraus ragend für mich und erwähnenswert ist jedenfalls der Markus Miller am Bass, der den Miles Davis auch produziert hat in der Zeit und der wirklich sehr, sehr viel Kreatives eingebracht hat. Der John Scofield an der Gitarre, wenn nicht der John McLaughlin an der Gitarre war, war das die Zeit, wo der John Scofield mit ihm gespielt hat, der sehr, sehr gut reingepasst hat. Und der Daryl Jones am Bass, der dann später auch bei den Rolling Stones unter anderem gespielt hat.
Ja, aber dann wiederum ein Klassiker, ne? Der J.J. Johnson, das ist, der passt da irgendwo.
Der passt da gar nicht rein. Ja, der hat auch damals, das ist glaube ich wirklich eine Nummer, wo er damals mitgespielt hat,
okay.
Die auch sehr lustig ist und die ganze Serie hineinpasst ins gesamte Arrangement, finde ich. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Phase in der Karriere von Miles Davis gewesen, die, finde ich, noch viel zu wenig auch von der Rezension gewürdigt wurde.
Mhm. Ja, das wären die Volumes 1 bis 7. Die Volume 8, wie gesagt, erscheint am 8. November, über die können wir heute nicht reden. Da geht es um Aufnahmen in Frankreich 1963 und 1964. Das ist gerade der Übergang zum zweiten Quartett, weil 1963 hat noch der George Coleman gespielt, 1964 dann schon der Wayne Shorter. Es ist ein kleines Package, nur 8 LPs oder 6 CDs. Also wer zugreifen will, ich kann dazu noch nichts sagen. Wie gesagt, es ist noch nicht erschienen. Ja, damit wären wir mit dem heutigen Thema mal durch. Das ist unsere Oktober-Sendung. Was wir im November machen, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen jetzt schon, was wir im Dezember machen, nämlich unseren Jahresrückblick.
Oi, oi.
Und ich habe ganz, ganz viele Reissues heuer gekauft. Es war ein Reissue-Jahr. Es war weniger ein auf dem Dachboden gefunden Jahr. Und es war leider aus meiner Sicht kein Jahr mit Neuveröffentlichungen, die es wert sind, besprochen zu werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir da komplett auf der Spur sind. Und deswegen bitte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, geht's auf die Homepage letscast.fm, sucht das Jazzgespräch und schreibt uns über diese Plattform E-Mails von Neuerscheinungen des Jahres 2024, die ihr gerne in der Sendung hättet.
Wir versprechen, dass wir sie besprechen werden.
Genau.
Na gut, das war's.
Das war's. Stefan. Prost.
Sehr zum Wohle.
Zum Wohl.
Und euch auch da draußen, hebt euer Glas auf den Jazz und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Alles Liebe!
Ciao, ciao!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.